Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Liebe Hörer, wenn wir uns in unserer Pause vor unserem CO2-neutralen Sojalatte oder unserem veganen Schinkenbrötchen hingesetzt haben, dann fragen wir gar nicht mehr, wo diese Produkte eigentlich herkamen. Wir haben sie einfach aus dem Supermarkt mitgenommen. Natürlich müssen diese Produkte aber auch dorthin gekommen sein. Das machen zuverlässig Logistikunternehmen, Lastkraftwagen und ihre Fahrer, die über deutsche Autobahnen fahren und damit täglich die Versorgungsadern des Landes am Laufen halten. Und dieser Branche geht es jetzt ziemlich an den Kragen, muss man sagen, denn ein neues Gesetz steht ins Haus. Die Lkw-Maut wird um eine CO2-Abgabe ergänzt. Pro Tonne CO2 sollen 200 Euro gezahlt werden. Das gilt für Lkw ab 7,5 Tonnen. Umgesetzt wird bereits ab dem 1. Dezember dieses Jahr noch und ab Juli nächstes Jahr kommen dann sogar noch die 3,5 Tonner dazu. Die waren von der Maut bisher überhaupt nicht betroffen. Die Branche schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen, das können Sie sich vorstellen. Und deswegen ist es Zeit, mit jemandem aus der Branche zu sprechen. Deswegen bin ich froh, dass wir hier den Logistikunternehmer Markus Barth haben. Er leitet ein Unternehmen mit mehr als 125 Mitarbeitern und ca. 55 LKWs. Guten Tag, Herr Barth.
Ich grüße Sie zusammen.
Ja, erstmal, wie geht es der deutschen Logistikbranche so ganz grundsätzlich mal, bevor diese Meldung reingeflattert ist?
Ja, es ist bei uns immer ein Auf und ein Ab. Das ist auch spezifisch der Berufsgruppen zum Unterscheiden. Allgemein haben wir die letzten Jahre, seit ich also die Firma auch leite, immer wieder Themen, die wir zu abarbeiten haben und uns zu Lösungsansätzen durchringen müssen. Der Logistikbranche geht's an für sich relativ gut, was die Logistik anbelangt. Im Transportsektor sieht es leider Gottes nicht so gut aus.
Was sind denn da die aktuellen Herausforderungen gewesen?
Die aktuellen Themen sind seit Jahren die gleichen. Personalnot, dann fehlende Parkplätze, fehlende Infrastrukturen und jetzt eben diese unwahrscheinlich riesengroße Mauterhöhung.
Wie kamen Sie denn mit der bisherigen Lkw-Maut so zurecht?
Seit der Einführung im Jahr 2005 hat sich diese bisherige Lkw-Maut eingebürgert, sage ich jetzt mal. Man hat diese Steuererhöhung oder diese Steuerlast den Unternehmen weitergeben müssen. Das hat bis auf wenigen Ausnahmen auch ganz gut geklappt. Jetzt diese Mauterhöhung, da sprechen wir von einer Verdopplung dieser Maut, kommt zu einer Zeit, wo viele Kunden schon mit dem Rücken zur Wand stehen und wir nicht wissen, wie wir diese extreme Steuererhöhung durchsetzen können beim Kunden. Wir wissen es einfach nicht.
Gehen wir mal ganz konkret rein. Sie haben es gerade erwähnt, es ist fast eine Verdopplung. Von wie viel genau ist da bei Ihnen die Rede oder inwieweit haben Sie es schon mal durchgerechnet? Inwieweit betrifft Sie das?
Also die Mehreinnahmen insgesamt sollen sich bundesweit auf 7 Milliarden belaufen. Diese Mehreinnahmen von 7 Milliarden, also wir sprechen dann hier auch von einer Verdoppelung der Mehreinnahmen. Bei mir spezifisch, wir haben momentan mit unserem Fuhrpark im Jahr 650.000 Euro Mautkosten und die gehen dann locker über die 1 Million Euro dann ab Dezember 24 über im Jahr. Das heißt, wir haben dann statt 600.000 1,2 Millionen an Maut zu zahlen.
Verkehrsminister Volker Wissing hat gesagt, wir setzen damit einen starken Anreiz für die Branche, auf klimafreundliche Fahrzeuge umzusteigen. Für Sie klingt das wahrscheinlich danach, dass er Ihnen die Pistole auf die Brust setzt. Ja, Sie könnten ja Elektro-Lkw einführen oder Sie zahlen das halt ganz einfach.
Das ist eine Augenwischerei. Da werden Nebelbomben geschmissen. Diese E-Mobilität ist aus meiner Sicht nur ein Nischenprodukt und wird ein Nischenprodukt auch bleiben. Aus meiner Sicht werden wir Jahrzehnte brauchen, um nur die Infrastruktur einigermaßen so hinzustellen, dass der Nahverkehr von der E-Mobilität auch profitieren kann. Da sind wir aber noch Jahre weg davon. Ich höre immer die CO2-Neutralität. Es gibt Berechnungen, die leider nicht in den Medien vorkommen, dass die CO2-Belastung durch E-Mobilität auch da ist. Wenn Sie heute Strom ziehen zu einem modernen Dieselmotor, da haben Sie 700 Gramm pro kW im Stromnetz drin und ein moderner Diesel 400 Gramm auf das kW CO2-Anteil. Also es ist hier eine Augenwischerei, dass man mit E-Mobilität die CO2-Problematik löst. Das ist für mich nicht ersichtlich.
Für wie realistisch halten Sie denn eine breite Umstellung, also nicht nur bei Ihnen, sondern in der ganzen Logistikbranche, dass das überhaupt spürbar wird und mit CO2-Reduktion überhaupt irgendwie etwas zu tun hat. Für wie realistisch halten Sie die Umstellung?
Ich halte die E-Mobilität nur als Nischenprodukt in kleinen Segmenten, sei es daheim der Rasenmäher oder das Fahrrad, alles gut. Aber in diesen hohen Gewichtsklassen mit E-Mobilität zu fahren, ist für mich kontraproduktiv, was die Ökonomie und auch die Ökologie anbelangt. Es ist nicht nachvollziehbar. Wir hatten da ja auch ein ganz tolles Desaster mit diesen Oberleitungen, wo wir versuchsweise in Köln gestartet haben. Das ist so ein derartiges Desaster ausgegangen, diese E-Mobilität. Da hätte man 2000 Fahrzeuge kaufen können, was für ein Auto notwendig gewesen wäre an Aufwand. Man sagt nicht die Wahrheit, wie es mit der E-Mobilität wirklich aussieht, wo der Strom herkommt, wer den erzeugen soll, wie der zur Verfügung steht. Das ist aus meiner Sicht furchtbar, wie hier dieses Sau durchs Dorf getrieben wird, ohne konkrete Forschungsergebnisse oder auch mal kritische Fachleute zu Wort kommen lassen. Das passiert einfach nicht.
Das heißt, als Sie von der Gesetzeserweiterung gehört haben, sind Sie als allererstes mal in Ihr Büro gerannt, haben den Taschenrechner rausgeholt und gesagt, okay, LKWs können wir uns nicht schnitzen, Elektromobile, das heißt, wir müssen in die Tasche greifen und müssen das durchrechnen und müssen einfach mehr zahlen. Was für Konsequenzen hat das, abgesehen natürlich, dass Sie mehr zahlen müssen für Ihr Unternehmen?
Für unser Unternehmen ist das natürlich in dieser Dimension nicht stemmbar, in keinster Weise. Wir sind also darauf angewiesen, dass wir diese Mauterhöhung überall durchbekommen, und zwar in voller Höhe. Wir können auch keine Kompromisse mehr eingehen, da wir eh schon ein sehr transparentes Gewerbe sind und hier schon immer mit Centbeträgen gerechnet wird. Wir haben auch steigende Personalkosten, wir haben steigende Anschaffungskosten. Das wird irgendwann zu einem Ausführen, wenn man hier nicht relativ schnell Lösungsansätze bringt, außer auf die E-Mobilität zu kommen. Aber es wird politisch leider nicht so gesehen. Und wenn ich die Aussage von unserem Wirtschaftsminister anhöre, kann ich mir mal durchaus einen Satz vorstellen, dass wenn wir weniger deutsche Spediteure sind, haben wir auch dann gleichzeitig wieder einen kleineren Fahrermangel. So wird ja momentan das Ganze aufgearbeitet, was eigentlich irre ist.
Jetzt weiß ich nicht, wie Sie persönlich zur Energiewende stehen, aber die Begründung ist ja, dass man diese Lkw-Maut erhöht, dass mehr Geld für die Bahn eingenommen werden soll, um die auf Schiene zu kriegen, um die Energiewende zu schaffen, um die CO2-Ausstoße zu reduzieren. Wie bewerten Sie denn diesen Ansatz als Teil eines Ganzen, eben dann mehr oder drauf zahlen zu müssen, so nach dem Motto, jeder muss halt seinen Beitrag leisten?
Seit Einführung der Maut war ja dafür geplant, dass die Einnahmen für die Wegehaltung und Ausbau des Straßennetzes verwendet wird oder für Bau von Parkplätzen. Nichts passiert. Es wird seit jeher alles zweckentfremdet. Jetzt hier wieder auch diese Mauterhöhung dient in der Tat zur Finanzierung der Bundesbahn. Für mich ist die Bundesbahn, seit ich die Bundesbahn kenne, nicht wirtschaftlich, schlechtes Management. Und hier wird einfach nur vom einen Topf gegriffen und in den anderen Topf reingesteckt. Die Deutsche Bahn ist für mich ein Fass ohne Boden, so wie sie momentan strukturiert und aufgestellt ist, wohlgemerkt. Es dreht sich ja alles um die CO2-Problematik. Die CO2-Problematik hört man ja in allen Bereichen, und dass das CO2 vor allem für die Klimaveränderung zuständig oder für die Klimaerwärmung zuständig sein soll. Und da meine ich, müsste man überhaupt mal anfangen, wem dient die CO2-Geschichte? Wer verdient an dieser CO2-Geschichte? Und wer wird geschröpft durch diese CO2-Steuern oder auch die CO2-Zertifikate, wo Milliardenbeträge laufen? Und ist es denn wirklich die CO2-Problematik, wo die Klimaerwärmung vorantreibt, oder ist es einfach nur ein Machtmittel, um bestimmte Dinge zu finanzieren und, so wie ich es empfinde, die Bevölkerung zu schröpfen?
Wie geht's denn jetzt weiter? Also beugen wir es einfach mal konsequent durch. Die Steuer wird erhöht, Sie müssen mehr zahlen. Sie müssen die Kosten erhöhen, Sie müssen die Personalkosten erhöhen möglicherweise. Es wird sicherlich das ein oder andere Unternehmen geben, das deswegen dann zusperren muss. Das bedeutet, dass möglicherweise der Salat nicht mehr im Supermarkt ankommt oder der Laptop, den ich mir bestellt habe oder was auch immer. Ist das dann die Konsequenz, dass wir einfach viel längere Transportwege haben, oder wird es einfach zu einer Monopolisierung führen?
Von den Transportwegen wird sich nichts Großartiges ändern, denn alles, was transportiert wird, und es muss transportiert werden, ob es mit einem deutschen LKW oder mit einem ausländischen LKW transportiert wird, es muss transportiert werden, wenn wir diese Versorgungssicherheit garantieren wollen. Die schwach aufgestellten Spediteure werden mit Sicherheit ein Riesenproblem bekommen, und es werden auch einige sterben, die es nicht schaffen, diesen enormen Preisdruck durchzugeben. Und was daraus erfolgt, ist natürlich eine Reduzierung des Transportaufkommens. Es kann auch wieder sein, dass die Transportpreise exklusiv höher steigen wie nur die Transportkosten, denn je weniger LKW und der LKW ist gefragt, können auch sich die Transportkosten nochmal in einer ganz anderen Dimension bewegen, wenn andere Spediteure wegsterben, also sprich Angebot und Nachfrage. Und das passiert zu einer Unzeit, wo die Inflation eh schon relativ hoch ist, heizt man die Inflation nochmal um ein Vielfaches an. Also ich rechne mindestens mit 1-2 Prozentpunkten, was diese Verteuerung mit sich bringen wird mit dieser Erhöhung der Maut. es muss umgelegt werden und im Endeffekt zahlt der Verbraucher.
Was sind denn jetzt die Gegenmaßnahmen, die Sie vielleicht einleiten können? Können Sie denn überhaupt irgendwas tun gegen diese Situation? Versuchen Sie bei Ihrem Bundestagsabgeordneten irgendwie einen Graswurzeldruck auszuüben oder was wollen Sie machen?
Man fühlt sich im Stich gelassen, man fühlt sich fast ein wenig hilflos. Man versucht über unsere Bundestagsabgeordnete Gespräche zu suchen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Man versucht über unsere großen Verbände Druck auszuüben. Es ist aber keinem Verband gelungen, irgendwelche Streikaktionen oder irgendwelches Gehör zu finden, dass auch in der Bevölkerung diese Problematik ankommt. Es ist aus meiner Sicht fast schon etwas hoffnungslos, was bei uns gerade abgeht. Vielleicht müssen wir wirklich alles mal zum Stehen bringen, damit man sieht, dass es so nicht geht. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. So geht es auf jeden Fall nicht weiter und es wird dramatisch werden, wenn sich diese Kostenspirale so nach oben dreht und wenn das wirklich kommen soll. Wir versuchen, die Öffentlichkeit zu informieren, gelingt aber nur teilweise oder sehr schwer, weil auch die normale Medienlandschaft dieses Thema noch nicht erkannt hat.
Sie haben auf Ihrer Seite stehen, dass Ihre Fahrer auch speziell ausgebildet werden, eben erstens mal auf Umweltschutz zu achten und dann auch ganz besonders umweltschonend zu fahren. Geben Sie uns mal bitte einen kurzen Einblick in Ihre Ausbildung. Wie funktioniert das denn, kraftstoffschonend zu fahren mit einem LKW? Also worauf kann man da ganz besonders achten?
Voraussetzung ist natürlich die modernste Antriebstechnik, wo zur Verfügung steht. Wenn ein Fahrer die Ausbildung erhält oder auch kommt, kriegt der Fahrer von uns eine Schulung, das heißt ökonomische Fahrweise. Da werden bestimmte Dinge berücksichtigt, auch durch Telematiksystem ausgewertet, wie ökonomisch der Fahrer fährt. Das heißt, wie fährt der, wie beschleunigt er, wie bremst er ab, fährt er mit unseren vorgeschriebenen 85 km/h, wie lässt er den LKW im Standgas laufen. Und da ist großes Einsparpotenzial da. Und zur Belohnung zahlen wir dafür dann auch natürlich Prämie. Also der Fahrer verdient an dieser ökonomischen Fahrweise mit, das geht hoch bis 300 Euro netto im Monat.
In der Nähe von Köln eine Teststrecke mal eingeführt wurde, da sollten LKWs mit Oberleitung fahren. Daraus ist jetzt nichts mehr geworden. Ihre ganze Branche, so wie Sie das vorhin gesagt haben, hat darüber so ein bisschen gelacht. Warum ist denn die Umstellung von LKWs auf Oberleitung aus Ihrer Sicht nicht möglich?
Es ist der abartige, riesige technische Aufwand, den wir hier betreiben müssen. Stellen Sie sich mal vor, wie lange es bräuchte, um die Autobahnen, und ich spreche nur mal von Autobahnen, mit diesen Oberleitungen auszustatten. Wir bringen es nicht mal hin, unser Highspeed-Internet zur Verfügung zu stellen in allen Bereichen. Es ist der abartige Aufwand, diese Oberleitungen kosten so viel Geld oder fahren wir LKW und kann nur in spezifischen, vorgegebenen Routen diesen Strom abrufen. Also das ist einfach nicht real, dieses Projekt. Das hört sich fantastisch an, sieht cool aus, meint es wie bei der Straßenbahn, aber es ist technisch mit so teuren Mitteln umzusetzen, das lohnt sich einfach nicht. Und das kommt jetzt ja so langsam raus, dass das absolut ein Desaster war, diese Idee mit diesen Oberleitungen.
Anfang dieses Jahres hat bei den kantonalen Wahlen in Zürich die Partei Aufrecht einen Achtungserfolg erzielt. Auch wenn man nicht über die nötige 3%-Hürde kam, man hat mit 2,15% doch auf sich aufmerksam gemacht aus dem Stand. Über dieses Thema und über die Partei sprach ich mit Remco Leimbach. Er kandidiert für die Liste Aufrecht in Zürich. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank.
Sie hören Kontra.